einen Begriff, den kannte noch niemand. Ich war in den 90er Jahren übrigens mal im Aufsichtsrat der BW Bank und habe das damals schon problematisiert und da haben sie mich ausgelacht. Und ich habe gesagt, aber das kann ja gut gehen. Dann haben sie gesagt, Herr Rixinger, wenn der Himmel einstürzt, sind alle Spatzen tot. Das war praktisch die Antwort der Banker, weil die Banker immer meinten, Geld generiert selber Geld. Das ist ihre Philosophie und sie sprechen da von der Wertschöpfung und der Win-Win-Situation und sie meinen eben, Geld produziert mehr Geld. Ich meine, wir können es ja testen, wir können mal einen 100-Euro-Schein hier hinlegen und gucken, ob er was produziert, bis der Abend rum ist.
Ist weg.
Ob tatsächlich da gearbeitet wird von dem. Ja. Aber ich glaube, wir wissen die Antwort. Also Sie haben die Derivate, das sind Wetten auf die Zukunft. Man wettet praktisch, wie hoch der Preis der Schweinehälften in 3 Monaten ist oder des Erdölpreises oder irgendwelcher Nahrungsmittel. Das erklärt dann auch manchmal, warum Nahrungsmittelpreise manchmal 30% steigen, dann wieder fallen. Ja. Und obwohl die Produktionskosten gar nicht groß höher sind. Diese Wetten werden dann überwiegend über Kredit finanziert. Man muss sich vorstellen, wenn ich 1 Million eigenes Vermögen habe, ich wette aber mit 10 Millionen und nehme 9 Millionen Kredit auf und mache dann einen Gewinn von 10 oder 20%, dann habe ich vor allem einen Gewinn von 10 Millionen. Wenn es nicht schief geht und häufig schief geht, dann passiert das, was wir gerade erlebt haben. Aber solche Geschäfte wurden da auf den internationalen Finanzmärkten gemacht. Oder man wettet, spekuliert gegen Währungen. Und diese Wetten praktisch, die sind übrigens außerbilanzielle Geschäfte. Man fragt sich natürlich auch als aufgeklärter Bürger, was macht eigentlich eine öffentliche Bank da mit solchen Wetten? Und hinterher müssen wir es mit unseren Steuergeldern dann wieder bezahlen. Ja. Sagen wir mal, die wurden dann versichert, dann hängen Versicherer dran. Dann habt ihr ja auch mitgekriegt mit diesen Beleihungen auf Häuser in Amerika, ja, wo die Leute dann das Doppelte von ihrem Haus beliehen gekriegt haben. Das ist alles kein Problem. Ich kann $500.000 für ein Haus Kredit geben, das bis 300.000 Wert hat, wenn derjenige das immer zurückzahlen kann. Und jeder glaubt, dass das Haus $500.000 wert hat, dann funktioniert das. Ja. Auch wenn das massenhaft passiert. Wenn aber dann massenhaft auf einmal die Leute, weil sie arbeitslos werden oder nicht genug Lohn kriegen, das nicht mehr zurückzahlen können. Und die Bank muss dann das Haus verkaufen und sie bekommt bloß $300.000 dafür. Dann funktioniert es eben nicht mehr. Ja. Dann war die Annahme eben irgendwie eine Luftblase, ja, oder eine Finanzblase. Und wenn dann diese Kredite aber gar nicht mehr zwischen dir und der Bank sind, sondern die sind längst gebündelt, zu großen Kredit bündelt und verschnitten mit schlechteren Krediten, weiterverkauft, wieder verschnitten mit schlechteren Bündel und wieder weiterverkauft. Zum Schluss hängen ganz andere Banken da drin und zig Institute, und wenn das dann schief geht, dann ist auch klar, das Kartenhaus bricht dann praktisch jämmerlich zusammen. Ja. Das konnte man eigentlich auch wissen. Man hätte auch wissen können, dass es gar nicht geht, dass sich praktisch diese Finanzsphäre dauerhaft von der realen Produktionssphäre ablöst. Das ist nämlich passiert. Also diese Finanzgeschäfte haben durchaus ein Eigenleben geführt. Das sieht man daran, die Dimension praktisch dieser Finanzspekulation beträgt weltweit, es gibt sehr unterschiedliche Zahlen, aber gesichert $200 Billionen. 200 Billionen. Das sind alles so Zahlen, die kann man sich nicht mehr richtig vorstellen, aber man kann sich vorstellen, das Weltbruttosozialprodukt, das heißt das, was in einem Jahr in der Welt überhaupt produziert wird an Waren und Dienstleistungen, beträgt ungefähr $50 Billionen. Das heißt, das Geld, das auf den Spekulationsmärkten ist, ist das Vierfache von dem, was überhaupt in der ganzen Welt produziert wird in einem Jahr. Und man kann auch, könnte hier wunderschöne Schaubilder an die Wand malen, dass eben das Wirtschaftswachstum in der Welt jedes Jahr vielleicht 2-3% beträgt. Aber dieser Finanzsektor sich praktisch in einer rasenden Geschwindigkeit verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht hat gegenüber der realen Produktion. Jetzt weiß aber jeder halbwegs Verbildete, dass Geld an sich keinen Wert hat. Ich kann Geld weder essen, ja, noch kann ich sonst was damit machen. Geld ist ein Gegenwert von real existierenden Produkten. Das heißt, wenn dieser Geldsektor viel schneller wächst und viel höhere Renditen verspricht als die realen Produkte, dann kann was nicht mehr stimmen. Ja? Dann ist der Gegenwert nicht mehr da. Und genau das ist passiert, das ist diese Spekulationsblase, und zwar in einer gigantischen Dimension, und musste tatsächlich zusammenbrechen. Wie gesagt, solange alle glauben, dass das Geld einen Wert hat, kein Problem. Aber sobald die Leute was dafür haben wollen, dann geht es eben schief. Sobald die Leute austesten wollen, ja, hat es jetzt wirklich den Wert, kann ich mir das da dafür kaufen, dann bricht es eben definitiv zusammen. Ja? Also wenn es mit der realen Wirklichkeit konfrontiert wird. Jetzt ist aber so, dieses Abheben der Finanzsphäre war eben nicht nur ein Abheben, sondern hat fatale Folgen für uns alle gehabt. Und zwar aus mehreren Gründen. Das erste ist, wenn du auf den Finanzmärkten durch abenteuerliche Produkte Kapitalrenditen von 10, 15, 20, 25% bekommst, dann sagst du als Kapitalist, wenn du Geld hast, als Reicher, ja, wenn ich mein Geld bei Bosch oder bei Daimler oder sonst irgendwo investiere, dann möchte ich gern auch 20% Kapitalrendite. Sonst gehe ich auf die Kaiman-Inseln oder sonst irgendwo, da kriege ich das. Und was machen dann die Firmen? Sie versuchen, diese Renditen zu bedienen. Und wie bedienen sie? Indem sie die Leute mehr auspressen, indem sie Betriebsteile ausgliedern, indem sie auf den schnellen Profit gucken. Ja? Zum Teil bei Risiko des Untergangs ihrer ganzen Betriebes, wie viele große Betriebe sind zusammengebrochen, weil sie eben diese Renditen nur kurzfristig erwirtschaften konnten. Das heißt, die Menschen haben diese Renditen bezahlt mit einer stärkeren Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, überall. Und da, wo dann solche Hedgefonds eingestiegen sind und ähnliche, sind diese Firmen sogar oft zerlegt worden. Und das Zweite, diese Renditen mussten ganz real aus der Volkswirtschaft bedient werden. Das heißt, wenn jemand da 20-25% kriegt, dann wird es im Prinzip auch aus der Umverteilung von dem, was real erwirtschaftet wird, zugunsten dieser reichen Leute und Kapitalbesitzer erwirtschaftet. Das ist dann der zweite Akt der Umverteilung. Und der dritte Akt der Umverteilung, der kommt jetzt. Jetzt ist das ganze System zusammengebrochen, und es wäre auch im Übrigen das ganze Bankensystem zusammengebrochen, das ganze Finanzsystem, wenn der Staat nicht gesagt hätte, jetzt müssen wir ganz schnell eingreifen. Und ich meine, das ist ja auch ein bisschen, spätestens das hätte ja müssen eigentlich die Leute auf die Straße treiben. Wir hören jetzt seit 20 Jahren, es ist kein Geld da für Gesundheit. Es ist kein Geld da für die Rente, wir müssen bis 67 schaffen, Richterrente abschließen, alles Mögliche. Es ist kein Geld da für die Hartz-IV-Empfänger, für die Erwerbslosen. Es ist sowieso nie Geld für Soziales, Ökologie und Bildung da. Aber jetzt konnte man auf einmal innerhalb einer Woche 500 Milliarden mobilisieren, um praktisch das marode Finanzsystem zu retten. Ja. Das hätte Mr. Schoppes den Widerspruch bei jedem von uns auslösen. Ob das wirklich nötig war, weiß ich auch nicht. Ich bin immer ein bisschen davon ausgegangen, man kann auch als Linker das nicht zusammenbrechen lassen, aber der Brüggemeier, ein guter Wissenschaftler, Journalist, hat mal ein bisschen das am Beispiel der Real Estate untersucht, sind ja da allein 100 Milliarden ungefähr reingegangen, ja, und hat gesagt, wer ist eigentlich der Hauptgläubiger von Real Estate? Und er sagt, genau, der Hauptgläubiger von Real Estate ist die Deutsche Bank. Weil wir inzwischen ein System haben, wo die Banken, also ich habe mal Bankkaufmann gelernt, und in den Anfangszeiten war das so, du hast dein Sparbuch auf die Bank gebracht, und davon hat dann die Bank Kredite verliehen. Das ist heute ein ganz kleiner Ausschnitt des Bankengeschäfts. Heute leihen sich die Banken gegenseitig Tagesgeld, und von dem, was sie sich gegenseitig leihen, werden dann die Kredite in der ganzen Welt verteilt. Ja? Und wenn man dann genau untersucht, was systemrelevant bei den Banken ist, dann ist systemrelevant, dass eine andere Bank ihr Vermögen nicht verliert. Weil die meisten Gläubiger der Banken Banken sind. Und man hätte können das Problem auch anders lösen und praktisch eine Good Bank machen und die schlechten Risiken tatsächlich denen in Rechnung stellen, die dann das verursacht haben, auch davon betroffen waren. Das hat man aber nicht gemacht. Man hat nämlich gleichzeitig auch das Vermögen und die Gewinne der Banken selber gerettet durch das System. Ja? Also das vielleicht nur als kleiner Exkurs dazu. Aber völlig klar ist,